NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Ulrike Heckmann, unter anderem mit diesen Themen: der Besuch der Bundeskanzlerin in Afghanistan, der Bundesparteitag der Piraten in Neumarkt, der Streit der Union über das sogenannte Familiensplitting, die Ablehnung der Befangenheitsanträge im NSU-Mordprozess, der Abschluss des Weltwirtschaftsforums für Afrika in Kapstadt und der 80. Jahrestag der Bücherverbrennung. Bundeskanzlerin Merkel war heute zu einer Kurzvisite in Afghanistan. Gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister de Maizière besuchte sie das Bundeswehrlager in Kunduz. Beide flogen noch am Nachmittag zurück nach Deutschland. Michael Götschenberg.
Kanzlerin und Verteidigungsminister kamen in einem für die Truppe schwierigen Moment. Erst am vergangenen Wochenende war ein Soldat der KSK-Spezialkräfte bei einem Einsatz getötet worden. Merkel und de Maizière gedachten am Ehrenhain des Lagers der getöteten Deutschen und insbesondere des am Wochenende gefallenen KSK-Soldaten.
Jeder Verletzte und vor allen Dingen auch jeder Gefallene ist ein schwerer Schlag für uns. Und weil wir eine längere Zeit keinerlei Gefallene hatten, war es natürlich insofern auch ein Rückschlag.
Merkel machte aber klar, dass sie die Strategie in Afghanistan grundsätzlich nicht in Frage stellt. Unterm Strich zieht die Kanzlerin eine positive Bilanz des Einsatzes.
In der Gesamtbewertung hat sich der Ansatz, afghanische Sicherheitskräfte auszubilden, sie zu begleiten, aus meiner Sicht absolut bewährt. Und wenn man jetzt mal schaut, welch großes Gebiet Afghanistans heute auch beruhigt ist, dann haben wir noch viel zu tun, aber noch einmal, die Herangehensweise halte ich für eine richtige.
Im Bundeswehrlager in Kunduz stehen die Zeichen unterdessen schon unübersehbar auf Abzug. Bei ihrer Ankunft im Lager traf die Kanzlerin auf eine Kolonne mit dutzenden Fahrzeugen der Bundeswehr, die bereits ins Hauptquartier der Deutschen in Masai-Sharif verlegt werden.
Also gute Reise heute erst
Schönen
einmal,
Tag.
Aber ist ja schon jetzt auch ein anderes Bild, dass man wieder Sachen wegbringt, nicht?
Ja, genau. Ja.
Also langsam merkt man, neigt sich dem Ende.
Im Herbst will die Bundeswehr das Lager in Kunduz gänzlich räumen. Von da an sind die Afghanen selbst für die Sicherheit verantwortlich.
Wir können keine Garantie dafür abgeben, dass sie es können, aber wir haben sie vorbereitet. Das geht Schritt für Schritt, das geht allmählich. Besser kann man es nicht machen,
sagt Verteidigungsminister de Maizière. Bis Ende kommenden Jahres werden dann die internationalen Kampftruppen ganz aus Afghanistan abziehen. Dennoch, die Bundesregierung hat angeboten, auch nach 2014 noch zu helfen, aber mit anderem Auftrag, Verteidigungsminister de Maizière.
Die Aufgabe wird sein, Beratung, Unterstützung und Ausbildung, kein Kampfauftrag mehr.
Die endgültige Entscheidung darüber, wie Deutschland sich in Afghanistan ab 2015 engagiert, trifft aber erst die nächste Bundesregierung.
Besuche hoher Politiker in Afghanistan werden aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt. In diesem Fall allerdings war nicht einmal die afghanische Regierung über Merkels Besuch informiert. Der Kommentar dazu von Kai Küstner.
Alle Politikerbesuche in Afghanistan sind Überraschungsbesuche. Das ist aus Sicherheitsgründen so und nachvollziehbar. Niemand will den Taliban unnötig Zeit geben, in aller Ruhe einen eventuellen Angriff auf ein hochrangiges Ziel vorbereiten zu können. Dass der Besuch der deutschen Kanzlerin jedoch auch für die afghanische Regierung überraschend kommt, ist bemerkenswert und aufschlussreich zugleich. Hochoffiziell will der Präsidentenpalast in Kabul die Sache zwar nicht zu einer Staatsaffäre ausweiten. Ein Berater Karzais, der anonym bleiben wollte, mochte sich denn auch zur Reiseroute der deutschen Kanzlerin konkret nicht äußern, sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien aber doch ganz allgemein zu den Gepflogenheiten ausländischer Gäste: Wir beobachten, dass einige ausländische Offizielle nach Afghanistan kommen und eine Provinz besuchen, ohne die Zentralregierung zu informieren. Das ist respektlos und verletzt sogar die diplomatischen Gepflogenheiten und Beziehungen. Nun war auch US-Präsident Obama schon mal im gesicherten Camp seiner Truppen gelandet und hatte die Hauptstadt in weitem Bogen umflogen. Dass die Kanzlerin nun ein ähnliches Reisegebaren an den Tag legt, macht es nicht besser und spricht Bände über das Vertrauen, das man wahlweise der Sicherheitslage oder auch der politischen Führung des Landes entgegenbringt. Man stelle sich das vor: Barack Obama kommt unangekündigt nach Deutschland, landet lediglich auf der US-Basis in Ramstein, ruft von dort kurz bei der Kanzlerin in Berlin an und entschuldigt sich, dass er es leider nicht schaffe, vorbeizukommen. Klar, dieser Vergleich muss hinken. Aber dass Angela Merkel nun schon zum zweiten Mal in Folge die Hauptstadt Kabul meidet, könnte ihr die afghanische Regierung durchaus als unterlassene Respektbezeugung auslegen. Zumal, wer Präsident Karzai kennt, genau weiß, dass der äußerst empfindlich reagieren kann, wenn man ihm gegenüber genau diesen Respekt vermissen lässt. Es ist ja auch nicht so, dass Angela Merkel keine Ratschläge an die Adresse der afghanischen Regierung dabei gehabt hätte. Der Reformprozess müsse vorangetrieben werden, verlangte die Kanzlerin. Natürlich hat sie damit recht. Nur wäre es wirkungsvoller, das nicht den deutschen Soldaten oder Journalisten zu sagen, sondern dem afghanischen Präsidenten direkt auf den Kopf zu. Oder hat die Bundesregierung den unberechenbaren Charmeur Karzai als Verbündeten längst abgeschrieben? Diesen Eindruck will sie sicher nicht erwecken. Sie tut es aber leider doch, wenn es ihre wichtigste Repräsentantin nun schon zum zweiten Mal in Folge nicht für nötig hält, auch nach Kabul zu reisen. Damit zwei Dinge klar sind, die Visite der Kanzlerin kommt für die deutschen Soldaten genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine Rückenstärkung können sie nach dem Tod ihres Kameraden vor wenigen Tagen gut gebrauchen. Und zweitens, Afghanistan ist auch nicht, wie einige nun glauben machen wollen, nach 2014 definitiv dem Abgrund geweiht. Dafür sind noch zu viele Fragen die Zukunft betreffend offen. Unter anderem die, ob es nicht doch noch zu echten Verhandlungen mit den Extremisten kommen kann. Die Botschaft, die Angela Merkel eigentlich aussenden will, ist ja denn auch eine, die Mut machen soll. Wir können das schaffen. Nur, wie um alles in der Welt soll diese Botschaft glaubwürdig klingen, wenn die Kanzlerin gleichzeitig nonverbal das Signal in die Welt hinaus sendet, die afghanische Politik ist nicht vertrauenswürdig.
Ein Kommentar von Kai Küstner. Die Piraten kämpfen auf ihrem dreitägigen Bundesparteitag nicht nur mit den schlechten Umfragewerten der Partei. Auch die monatelangen Führungsquerelen sollen beendet werden, unter anderem mit dem Rücktritt des umstrittenen Geschäftsführers der Partei, Johannes Ponada. Aus Neumarkt, Peter Mücke.
Anders als bei den anderen Parteien gibt es hier keine Delegierten. Jedes Parteimitglied darf zum Parteitag kommen. Einer aber war bisher heute noch nicht mit dabei, der Piratenchef Bernd Schlömer. Der Beamte im Bundesverteidigungsministerium musste heute noch arbeiten. Und so eröffnete der bayerische Spitzenkandidat Bruno Kramm den Parteitag.
Sicherlich, wir haben Fehler gemacht, aber wir haben aus ihnen gelernt. Genau das werden wir dieses Wochenende beweisen. Heute, morgen und übermorgen werden die Piraten in diesem Saal die Grundlage legen für einen Neustart dieser Partei. Diese Tage werden ein Neuanfang sein und an deren Ende der Einzug in den Bundestag steht.
Wie Kramm haben hier viele begriffen, der Parteitag in Neumarkt ist vielleicht die letzte Chance für die Piraten, noch einmal die Wende zu schaffen. Nach den Personalquerelen des vergangenen Jahres ist die Partei von zweistelligen Umfragewerten auf unter 5% gefallen.
Liebe Menschen, die ihr uns schon abschreibt, unterschätzt nicht unsere Lernfähigkeit, unterschätzt nicht den Willen der Menschen in diesem Raum hier, dieses Land, ach was sage ich, diese Welt nachhaltig zu verändern.
Die Partei will sich zurückbesinnen auf die Kernthemen Bürgerrechte, Demokratie, Mitbestimmung und Transparenz. In diesen Bereichen soll der politische Gegner gestellt werden. Die etablierten Parteien, so Kramm, gingen weiter ihrem Tagesgeschäft aus Filz und Lobby nach.
Lasst uns gemeinsam mit einem Hammerwahlkampf für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Die Welt wartet auf uns. Danke euch.
Wenig später dankte auch Johannes Ponada der Partei. Der umstrittene politische Geschäftsführer trat offiziell vom Amt zurück. Viele sehen in seinen Äußerungen und unglücklichen Talkshow-Auftritten einen Hauptgrund für den Niedergang der Partei. Ponada räumte in seiner Rede Fehler ein, für die er sich entschuldigte, aber er rechtfertigte auch die Debattenkultur bei den Piraten.
Inzwischen steht die neue politische Geschäftsführerin der Piraten fest. Die Wahl fiel auf die 26-jährige Katharina Nokun, die etwa 1000 Teilnehmer des Parteitags wählten, die Online-Redakteurin und Wirtschaftsinformatikstudentin aus Osnabrück heute mit 81,7% der Stimmen zur Nachfolgerin des umstrittenen Johannes Ponada. In der Debatte um Steuerentlastungen für Familien pocht die CSU weiter auf Erhalt des reinen Ehegattensplittings. Bundesfinanzminister Schäuble plädiert für ein Familiensplitting auch für gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. Aus Berlin, Annika Sepür.
Der Bundesfinanzminister will einer weiteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zuvorkommen. Das hatte bereits bei Fragen des Adoptionsrechts oder bei der Grunderwerbssteuer Gleichstellung verlangt. CDU und CSU standen da als die Parteien, die sich ihren politischen Kurs durch Richter korrigieren lassen müssen. Und dabei wird es wohl bleiben, geht es nach den Christsozialen. Auch bei der steuerrechtlichen Gleichstellung wolle die CSU eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten, sagte der finanzpolitische Sprecher Kalb im Deutschlandradio.
Ich halte nicht von einer Aufgeregtheit und von einer Hektik, die nicht angebracht ist, sondern eben ruhig und gelassen die Dinge dann angehen und sachgerecht lösen und nicht vorher meinen, man sei auf dem richtigen Weg und möglicherweise hinterher, kaum ist ein Gesetz verabschiedet, wieder Korrekturen vornehmen zu müssen.
Die CSU will so lange wie möglich am Ehegattensplitting so wie es ist festhalten. Für den Koalitionspartner FDP ist es dagegen an der Zeit, die Steuervorteile auf alle Paare auszuweiten. Der haushaltspolitische Sprecher Fricke im WDR.
Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Unterscheidung, die immer noch in Teilen bei der CDU gemacht wird, zwischen der Frage, was ist das Geschlecht der Eltern, die halte ich für mit Verlaub gesagt, eine Entwicklung, die nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Wenn Herr Schäuble sich da in Richtung FDP entwickelt und wir in ihm an der Stelle mal einen Freund haben, bin ich da sehr glücklich drüber.
Der gleichstellungspolitische Sprecher der SPD-Kars glaubt, dass das Familiensplitting sowieso nicht komme. Er fordert eine Öffnung der Ehe, auch für gleichgeschlechtliche Paare.
Lesben und Schwule haben ja schon alle Pflichten über die Lebenspartnerschaft. Dass sie die Rechte haben, wie andere Ehen auch, hat bisher die CDU aktiv verhindert. Und das ist das eigentliche Problem. Das heißt, wir werden in nächster Zeit die Debatte über das Verfassungsgericht bekommen und dann wird die CDU sowieso gezwungen werden.
Denn auch die CDU-Spitze und Bundeskanzlerin Merkel haben sich bisher gegen eine Gleichstellung ausgesprochen.
Der britische Premierminister Cameron war heute zu Besuch in Russland. Bei den Gesprächen mit Kreml-Chef Putin ging es um den Syrien-Konflikt und den amerikanisch-russischen Vorschlag einer Syrien-Konferenz. Aus Moskau, Heide Rasche.
Pünktlich empfing der Kreml-Chef seinen Besuch aus Großbritannien in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Beide Seiten waren offensichtlich bemüht, ein gutes Gesprächsklima zu schaffen. Doch greifbare Ergebnisse gab es nach dem Treffen nicht. Die offiziellen Abschlusserklärungen beider Politiker beließen es bei allgemeinen Willensbekundungen und der gegenseitigen Versicherung, man sei sich in vielen Punkten einig. Man habe gleich mehrere mögliche Schritte diskutiert zur Lösung der Krise in Syrien, sagte Kreml-Chef Putin nach dem Treffen mit dem britischen Premier Cameron. Beide Länder hätten ein Interesse daran, die Gewalt in Syrien so schnell wie möglich zu beenden und den Prozess der friedlichen Regelung einzuleiten. Einig seien sich beide Länder auch in dem Ziel, Syrien als ungeteilten, souveränen Staat zu erhalten, ergänzte Putin. Der britische Premier Cameron verwies in seiner Stellungnahme nach dem Gespräch noch einmal auf die unterschiedlichen Ansätze bei einer Lösung der Syrien-Frage. Großbritannien fordert die Abdankung des syrischen Staatschefs Assad. Grundsätzlich begrüße er aber die in dieser Woche beim Russlandbesuch des US-Außenministers Kerry getroffene Vereinbarung, bis Ende des Monats eine internationale Syrien-Konferenz einzuberufen, sagte Cameron. Es sei wichtig, dass Großbritannien, Russland und die USA gemeinsam daran mitwirkten, eine Übergangsregierung zu bilden, die die Interessen aller Syrer vertrete. Nur so könne die weitere Ausbreitung des Terrorismus verhindert werden. Großbritannien und Russland als ständige Vertreter des Weltsicherheitsrates müssten, so Cameron, gemeinsam mit den anderen Vetomächten an der Spitze des Friedensprozesses in Syrien stehen. Unterdessen sagte der russische Außenminister Lavrov bei einem Treffen mit seinem deutschen und polnischen Amtskollegen in Warschau, Russland plane keinen Verkauf von Luftabwehrraketen des Typs S-300 an Syrien. Russland erfülle lediglich seine mit Syrien abgeschlossenen Verträge. Dabei gehe es aber nicht um den Verkauf weiterer S-300-Systeme. Amerikanische Medien hatten berichtet, eine erste Lieferung des russischen Flugabwehrraketensystems an die Assad-Regierung sei in 3 Monaten geplant.
5 Jahre ist es her, dass Barack Obama die deutsche Hauptstadt besucht hat. Mitte Juni ist er dann erstmals als US-Präsident zu Gast. Mit dieser Bestätigung beendete die Bundesregierung heute eine monatelange Geheimnistuerei. Aus Berlin, Silke Engel.
Nun ist es offiziell und bestätigt. US-Präsident Barack Obama kommt am 18. und 19. Juni nach Berlin. Ein Arbeitsbesuch, wie es offiziell heißt, auf Einladung der Bundeskanzlerin. Angela Merkel freue sich sehr auf diesen Besuch, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter. Einzelheiten zum Programm konnte er jedoch noch nicht nennen. Lediglich, dass ein breites Spektrum bilateraler und globaler Fragen zur Sprache kommen soll, inklusive einer Vertiefung der transatlantischen Beziehungen. Die Kanzlerin hatte Obama nach seiner Wiederwahl im November 2012 nach Deutschland eingeladen. Zuletzt war er im Juli 2008 in Berlin zu Gast, als er noch nicht Präsident war. Damals wurde es ihm verwehrt, am Brandenburger Tor eine Wahlkampfrede zu halten. Obama wich zur Siegessäule aus, wo er enthusiastisch gefeiert wurde. Insofern dürfte Obamas Berlin-Besuch am 18. und 19. Juni für reichlich politischen Symbolwert sorgen. Er kann an den 50-Jahr-Feierlichkeiten anlässlich der berühmten Berlin-Rede seines Vorgängers John F. Kennedy teilnehmen und möglicherweise auch durch das Brandenburger Tor spazieren.
In New York hat die Polizei 7 Mitglieder einer weltweit agierenden cyberkriminellen Bande festgenommen. Sie sollen mit manipulierten Kreditkarten umgerechnet rund 34 Millionen Euro erbeutet haben und sich außerdem Zutritt zu Computersystemen von Banken verschafft haben. Aus New York, Thomas Schmidt.
Die Männer waren an verschiedenen Standorten im Herzen von Manhattan postiert, alle in der Nähe von Bankfilialen. Sie warteten auf das Startsignal von ihren Hacker-Komplizen. Eine Liste mit gestohlenen PIN-Nummern, mit denen sie dann sehr schnell sehr große Summen von Geldautomaten abhoben. Es war ein bis ins letzte Detail geplanter Raubzug.
They're told where to stand, they're told where to start, they're told you're going to hit as many ATMs as possible.
Sie wussten, wo sie stehen mussten, wo sie anzufangen hatten und dass sie so viele Geldautomaten wie möglich anzapfen sollten, sagt New York Staatsanwältin Loretta Lynch. Sie nennt die Bande einen kriminellen Flashmob. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer in Manhattan Teil einer weltweiten Organisation von Cybergangstern sind, deren Ziel ein Millionenraub mithilfe des Internets war. Und der Plan lief zunächst wie am Schnürchen. Einer der Tatverdächtigen aus der New Yorker Zelle der Organisation soll sich systematisch auf dem New Yorker Broadway vorgearbeitet haben, von Norden nach Süden, von Geldautomat zu Geldautomat. Zum Schluss hatte er Banknoten im Wert von $41.000 gestohlen. Zum Abtransport brauchte er einen Rucksack. Am gleichen Tag schlugen ähnliche lokale Zellen ähnlich schnell in 26 weiteren Ländern zu und kassierten illegal $45 Millionen. Umgerechnet ein Beuteschnitt von $127.000 pro Minute. Der Coup war von langer Hand vorbereitet. Die Kriminellen hackten sich in die Systeme globaler Bankengruppen, fischten die Nummern von vorfinanzierten Debitkarten ab und setzten das Guthaben auf diesen Karten drastisch nach oben. Diese gestohlenen Daten wurden dann an die Zellen in mindestens 2 Dutzend Länder weltweit weitergeleitet, wo die Daten entschlüsselt und auf simple Datenträger wie etwa Hotelschlüsselkarten kopiert wurden. Dann ging's ans Geld einsammeln.
It can take them sometimes anywhere from 2 to 18 months to work out these very sophisticated programs.
Manchmal hat es zwischen 2 und 18 Monate gedauert, um diese hochentwickelten Programme auszuklügeln, sagt Staatsanwältin Lynch, mit einer sehr hohen Erfolgsrate.
They just go out and they collect the money. It's literally getting your money for free.
Sie müssen nur hingehen und das Geld abholen. Man bekommt es, so Lynch, quasi zum Nulltarif. Voraussetzung: Man wird nicht erwischt. 7 Mitglieder der New Yorker Zelle sind in Haft. Der 8., offenbar der Chef der Gruppe, wurde vor der Festnahme in der Dominikanischen Republik unter noch unklaren Umständen ermordet. Die jüngsten Verhaftungen sind allerdings nur ein Teilerfolg. Weltweit befinden sich nach Darstellung der Fahnder viele weitere Mitglieder des Netzwerks von Cyberkriminellen auf freiem Fuß.
Dem mutmaßlichen Kidnapper der 3 jungen Frauen in Cleveland droht möglicherweise die Todesstrafe. Inzwischen wurde bekannt, dass eine der entführten Frauen früher mit seiner Tochter befreundet gewesen war. Die zeigte sich in einem Interview schockiert über ihren Vater, Martin Ganselmeier.
Noch bis vor wenigen Tagen glaubte Angie Gregg, die Tochter des mutmaßlichen Cleveland-Entführers Ariel Castro, dass sie ein gutes und enges Verhältnis zu ihrem Vater habe. Dass er in Wahrheit 3 Frauen über 10 Jahre lang eingesperrt und vergewaltigt habe, widere sie an, sagte Castros Tochter in einem Interview mit CNN. Für mich ist er tot, er wird nie wieder mein Vater sein, ich will ihn nie wiedersehen. Zugleich empfinde sie Mitleid mit den Opfern ihres Vaters. Als Angie Gregg am Montag die Nachricht aus Cleveland erfuhr, wollte sie einfach sterben und im Boden versinken. Sie habe keine Ahnung gehabt, was im Haus ihres Vaters vorging. Im Rückblick aber ergäben einige Dinge, die ihr seltsam vorkamen, einen Sinn. So habe ihr Vater das Haus nie länger als einen Tag verlassen, außerdem die Türen und den Keller stets fest verschlossen. Beim Abendessen sei er oft für eine Stunde verschwunden und bei Besuchen in seinem Haus lief stets laute Musik. Vor 2 Monaten dann habe er ihr das Foto eines 6-jährigen Mädchens gezeigt. Es sei die Tochter seiner Freundin, habe ihr Vater gesagt. Erst heute wisse sie, dass es ihre Halbschwester war.
Mehr als 2 Wochen nach dem Fabrikeinsturz in Bangladesch haben Rettungskräfte heute eine weite Überlebende aus den Trümmern geborgen. Stefan Menschel.
Allah ist groß. Als die Rettungskräfte die junge Frau am Nachmittag lebend aus einem Hohlraum im Schuttberg zogen, kannte der Jubel keine Grenzen. Einer ihrer Retter beschreibt den Moment, als er sie entdeckte. Ich habe Eisenträger zerschnitten, da hörte ich plötzlich Hilferufe. Rund eine Stunde brauchten die Bergungsmannschaften, um die Frau zurück in die Freiheit zu holen. Sie sei stark geschwächt, aber nahezu unverletzt gewesen, berichteten Helfer. Auch ihren Namen habe sie genannt. Reshma. Nach ihrer Rettung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sich Ärzte und Schwestern zur Stunde um sie kümmern. Die Zahl der Todesopfer des Unglücks war zuvor auf mehr als 1000 gestiegen. Noch wird darüber spekuliert, wie Reshma so lange unter den Trümmern überleben konnte. Medienberichten zufolge hatte sie vermutlich etwas Essen bei sich. Auch Wasser soll es in dem Hohlraum gegeben haben. Bis zum Mittag wurde am Unglücksort noch mit schwerem Gerät gearbeitet. Seit Rettung der Frau stehen die Bagger jedoch vorerst still. Nun soll mit äußerster Vorsicht weiter gesucht werden. Die Bergungsmannschaften rechnen damit, den Schuttberg in den nächsten Tagen vollständig abzutragen. Die Chance auf weitere Überlebende ist jedoch gering. Vielmehr wird befürchtet, dass zahlreiche weitere Tote gefunden werden. Die meisten der Opfer haben in einer der 5 Textilfabriken gearbeitet, die in dem illegal errichteten Hochhaus untergebracht waren. Nach der schlimmsten Industriekatastrophe des Landes bemüht sich die Regierung um Schadensbegrenzung. Sie versprach Reformen und verschärfte Kontrollen in der Textilindustrie. 200 Inspektoren sollen dafür abgestellt werden. Bereits in den letzten Tagen wurden mindestens 18 Fabriken wegen Sicherheitsmängeln geschlossen. Ungeachtet dessen kam es in der Nacht jedoch erneut zu einem tödlichen Unfall. Bei einem Brand in einer Textilfabrik in der Hauptstadt Dhaka starben mindestens 8 Menschen, darunter der Fabrikbesitzer. Ursache soll ein Kurzschluss gewesen sein.
Im NSU-Mordprozess sind die Anwälte der Angeklagten mit ihren Befangenheitsanträgen gescheitert. Als erstes hatte das Oberlandesgericht München heute Mittag den Antrag abgewiesen, den die Verteidigung des Mitangeklagten Ralf Wohlleben gestellt hatte. Stefan Schölermann.
Das Votum des 6. Senats ist eindeutig. Die Anträge, den Vorsitzenden Richter wegen Befangenheit abzulehnen, sind unbegründet. Damit hat das Gericht einen der Stolpersteine aus dem Weg geräumt, die der Fortsetzung des Verfahrens im Wege standen. Die Anwälte des Mitangeklagten von Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, hatten ihr Ablehnungsgesuch unter anderem darauf gestützt, dass der Präsident des Oberlandesgerichts bereits vor der förmlichen Eröffnung des Strafverfahrens umfangreiche Bauarbeiten am Gerichtsgebäude in Aussicht gestellt hatte. Die Strafkammer hält jedoch den darauf gestützten Vorwurf der Voreingenommenheit für unbegründet. Zugleich weist die Kammer ein weiteres Argument zurück, auf das auch die Verteidiger von Beate Zschäpe ihren Befangenheitsantrag gestützt hatten. Sowohl die Anwälte von Zschäpe als auch die von Wohlleben hatten die angeordnete Durchsuchung der Verteidiger als Argument gegen den vorsitzenden Richter angeführt, da diese Durchsuchung eine Benachteiligung bedeute. Auch diesen Aspekt weist das Gericht als unbegründet zurück. Der Prozess war am Montag wegen der Befangenheitsanträge unterbrochen worden und soll am Dienstag fortgesetzt werden.
Inzwischen hat das Oberlandesgericht München auch den Befangenheitsantrag der Verteidiger von Beate Zschäpe gegen den vorsitzenden Richter zurückgewiesen. Das Gericht hält die Differenzierung bei der Durchsuchung für sachlich begründet. Im ersten Betrugsprozess um das gescheiterte Großprojekt World Conference Center in Bonn hat das Landgericht vergleichsweise hohe Haftstrafen verhängt. Dem südkoreanischen Investor wird Betrug, Untreue und Bestechung vorgeworfen. Auch die Stadt Bonn muss sich viele Fragen stellen lassen. Jochen Hilgers.
Die Staatsanwaltschaft Bonn zeigte sich sehr zufrieden mit der Verhängung von 6,5 Jahren Haft gegen den hauptangeklagten südkoreanischen Investor Man Ki Kim. Die Anklagebehörde hatte 7 Jahre gefordert. Die beiden Mitangeklagten müssen für 3 Jahre und 3 Monate bzw. 2,5 Jahre hinter Gitter. Auch hier lag das verhängte Strafmaß nur knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Ob die Verteidiger Rechtsmittel einlegen werden, ließen sie zunächst offen. Man Ki Kim sitzt bereits seit 2,5 Jahren in Untersuchungshaft. Da ausländische Straftäter zumeist nach Verbüßung der Hälfte ihrer Strafe abgeschoben werden, wird Kim vermutlich im Winter aus deutscher Haft entlassen. Ein Revisionsverfahren würde aber deutlich länger dauern. Kims Anwalt Walter Graf zeigte sich nach der Urteilsverkündung zerknirscht und hielt mit seiner Verärgerung über das Gericht nicht hinter dem Berg.
Der Prozessablauf hat gezeigt, dass letztlich die Befürchtungen von Herrn Kim, dass er zu einem Sündenbock für dieses WCCB-Sesas, da strafrechtlich gemacht wird, sich bestätigt haben.
Graf räumt zwar Fehler seines Mandanten ein. In den 20 Monaten im Verfahren hatte er aber immer wieder darauf hingewiesen, dass Kim der Betrug von den Vertretern der Stadt Bonn offenbar geradezu kinderleicht gemacht worden war. Unbeleuchtet blieb dabei die Verantwortlichkeit der damaligen Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann, SPD. Für den Verteidiger eines Mitangeklagten, Rechtsanwalt Ulrich Kahlenborn, bleibt es ein Rätsel. Warum?
Sie hatte die Führungsverantwortung innerhalb der Stadtverwaltung. Und zum Führen gehört auch, dass man sich dem, was man geführt hat, stellt.
Der Richter hatte in seiner 3,5-stündigen Urteilsbegründung ausgeführt, wie Monkey Kim mithilfe seiner Mitstreiter als Projektinvestor für das WCCB betrogen hatte. Landgerichtssprecher Philipp Prietze.
Hintergrund soll nach den Darstellungen der beiden Angeklagten der Weltkonzern Hyundai gewesen sein, zumindest der Weltkonzern, der für den Bau zuständig war. Es soll auch getäuscht worden sein darüber, dass erhebliches Eigenkapital vorhanden ist, sodass dann beim Stadtrat, bei den entscheidenden Mitgliedern des Stadtrates, kein Zweifel bestand, dass dieses Projekt tatsächlich gestemmt werden kann.
In Wahrheit kam es Kim und dem Mitangeklagten aber nur darauf an, das hochsubventionierte Projekt ohne Eigenmittel zu übernehmen. Das Land hatte bereits knapp 40 Millionen Euro Finanzhilfe zugesagt. Die Grundstücke, wert ebenfalls rund 40 Millionen Euro, gab es gratis obendrauf. Kurz darauf bürgte die Stadt Bonn auch noch für 104 Millionen Euro. Der Plan wäre sogar beinahe aufgegangen, erst als die Baukosten explodierten, gegen das Gesamtprojekt kurz vor Vollendung pleite.
Korruption ist eines der größten Probleme Afrikas. Das ist ein Fazit des afrikanischen Entwicklungsreports, den der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan heute zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums für Afrika vorgestellt hat. Aus Kapstadt, Andreas Herrler.
Es sind andere Töne als in der Vergangenheit, die Kofi Annan nun anschlägt. Kein Appell an die internationale Gemeinschaft, dem vergessenen Kontinent zu helfen, sondern ein Appell an die afrikanischen Regierungen, endlich gegen Korruption und Steuerhinterziehung vorzugehen. Denn die Wirtschaft Afrikas könnte längst auf stabilen Füßen stehen. Afrika hätte, so sagte Annan, allein schon aufgrund seiner Rohstoffe enorme Chancen, die Armut zu bekämpfen.
Foreign investment. Which has reached record levels over the past few years.
Ausländische Investitionen, die in den letzten Jahren Rekordwerte erreicht haben, verstärken unser Wachstum noch. Das heißt, dass afrikanische Politiker nun vor der entscheidenden Wahl stehen. Entweder investieren sie die Erträge aus den Rohstoffen in die Menschen, um Jobs und andere Möglichkeiten für Millionen von Menschen zu schaffen, oder sie verspielen diese Chance und vergrößern damit die Kluft zwischen Arm und Reich. In vielen afrikanischen Ländern sorgten die Rohstoffe dafür, dass einige wenige Firmenchefs und Politiker immer reicher würden, während das Volk hungere. Afrika verliere jährlich doppelt so viel Geld durch illegale Geschäfte, wie es an internationaler Hilfe bekomme, sagte Annan. Steuerhinterziehung und Steuerflucht sind globale Themen, die uns alle betreffen. Für die G8-Regierungen bedeuten sie nur, dass die Staatseinnahmen sinken. In Afrika allerdings hat all das direkte Auswirkungen auf das Leben von Müttern und Kindern. Annan begrüßte deshalb die Ankündigung der britischen Regierung, die derzeit den G8-Vorsitz innehat, den Kampf gegen Steuerhinterziehung in den Mittelpunkt der diesjährigen Gespräche zu stellen. Große Erwartungen hat Kofi Annan an den G8-Gipfel im Juni und hofft, dass dort eine globale Strategie verabschiedet wird.
In Berlin und anderen Orten in Deutschland wurde heute an die Bücherverbrennung durch die Nazis vor genau 80 Jahren erinnert. Rund 25.000 Bücher waren am 10. Mai 1933 auf dem damaligen Berliner Opernplatz öffentlich vernichtet worden. Über das Gedenken in der Hauptstadt heute Charlotte Horn.
Heinrich Mann, Erich Kästner, Bertolt Brecht oder Anna Seghers. Insgesamt 127 Autoren, die meisten mit jüdischem oder marxistischem Hintergrund, standen auf der sogenannten Schwarzen Liste der Nationalsozialisten. In der Nacht, als Studenten etwa 20.000 Bücher verbrannten, war die Berliner Humboldt-Universität kein Ort des Widerstands. Das betont heute ihr Präsident Jan-Hendrik Olberts.
Keiner der damaligen Professoren erhob gegen das Geschehen auf dem heutigen Bebelplatz im Mai 1933 Einspruch. Erschreckend ist auch, dass der Akt der Bücherverbrennung der Universität nicht unmittelbar von oben veranlasst wurde, sondern aus ihr selbst heraus geschah.
Bundestagspräsident Norbert Lammert appelliert, aus der Geschichte für die Gegenwart Lehren zu ziehen. Er zitiert Erich Kästner aus einer Rede, die dieser am 25. Gedenktag 1958 hielt.
Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Ende des Zitats. Auch heute, unter gänzlich anderen Bedingungen, gibt es gedankenlose Vergleiche, menschenverachtende Pöbeleien, persönliche Verunglimpfungen.
Zum Nachdenken anregen, das will die Humboldt-Universität mit einer Gedenkwoche. Im Foyer der juristischen Fakultät informieren mehrere Stellwände über die Hintergründe der Bücherverbrennung, die direkt vor dem Gebäude stattfand. Was bleiben soll, ist das Gedenken. Auf dem Bebelplatz zwischen Oper, Hedwigskathedrale und Universität erinnert heute eine in den Boden eingelassene Glasscheibe an den 10. Mai 1933. Heute liegen dort drei Rosen und ein Strauß Maiglöckchen.
Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.